Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
Heute geht es hier mal um ein Thema, da wird so in dieser ganzen Fitnessszene ganz allgemein nicht so oft drüber gesprochen. Oder es wird fast sogar ein bisschen verharmlost. Und zwar geht es um den Einfluss von Substanzen und halt Fitness. Und es geht jetzt nicht um LSD oder Kokain, sondern es geht um das, was viele Leute konsumieren. Nikotin, Alkohol, Koffein und auch Cannabis. Und ich muss sagen, das war für mich echt ein bisschen schwierig, so einen guten Überbegriff für das alles zu finden. Weil wenn ich sage Drogen, was es ja in gewisser Weise auch ist, dann klingt das aber irgendwie so ein bisschen nach Kriminalität, nach Beschaffungskriminalität und so Bahnhofsmilieu. Wenn ich jetzt Genussmittel sage, dann finde ich verharmlost ist das Ganze so ein bisschen und klingt irgendwie viel zu positiv, fast schon wie ein Freifahrtschein. Deshalb sprechen wir heute einfach mal von Substanzen, weil das auch der Begriff ist, der so in der modernen Medizin, Psychologie und auch in der Wissenschaft genutzt wird.
Ja, erstmal lustiger Einstieg. Ich hatte mal irgendwann das in einem Podcast gehört, woher das Wort Drogen überhaupt kommt. Und zwar kommt das aus dem Niederländischen, von Droog, also trocken. Und wurde ursprünglich quasi so verstanden, dass man halt getrocknete Pflanzenreste oder Teile dann im Endeffekt in der Apotheke weiterverwertet hat zur Herstellung von Medikamenten. Das vielleicht mal so als umreißenden Kontext. Und dann kümmern wir uns heute um die mittlerweile ja 4 legalen Drogen, die wir hier so gesellschaftlich konsumieren können. Und was mit Drogen ja ganz gerne auch irgendwie so ein bisschen assoziiert wird, ist ein gewisser Abusus. Und der Abusus kann von vielleicht ein bisschen Frust kommen. Und wir kennen Frust auch noch in vielerlei anderer Art und Weise. Und zwar von unseren Kunden, die dann auf uns zukommen und dann sagen, hey, ich trainiere so hart, ich esse gesund, ich schlafe genug, aber ich stagniere irgendwie mit meinem Gewicht und meiner Leistung. Woran liegt das? Oftmals wird dann die Party am Wochenende oder eben, ja, ich sag mal, genau diese Substanz als kleine Sünde irgendwo abgetan. Und wir wollten wissen, ist es wirklich nur eine kleine Sünde oder sabotieren diese Substanzen halt irgendwie den Erfolg irgendwie komplett, irgendwie im Hintergrund agieren sozusagen. Und dafür haben wir uns die Studienlage angeschaut und ganz ohne den moralischen Zeigefinger einfach nur die nackte Biochemie. Und das ist das, worum wir uns heute kümmern.
Und wir beschäftigen uns hier jede Woche mit so vielen Studien und Hintergrundwissen. Und damit wir das auch weiterhin machen können, würden wir gerne mit unserem Podcast noch mehr Menschen erreichen. Und du kannst uns dabei helfen, indem du unseren Podcast bewertest, indem du den teilst oder kommentierst, sodass ja, wir einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommen und immer mehr Leute vielleicht auch unterstützen können, den Körper zu bekommen und die Gesundheit zu bekommen, die sie sich gerne wünschen. Vielen, vielen Dank schon mal.
Ja, ich würde mal sagen, Stößchen, damit starten wir mal rein. Und zwar direkt eben mit dieser genannten Substanz, und zwar dem Alkohol. Und jetzt reden wir nicht darüber, dass Alkohol ungesund für die Leber ist, das sollte im besten Falle jeder wissen, sondern wir schauen uns heute genau, ja, ich sag mal, das an, und zwar durch die Brille von jemandem, der halt Fett verbrennen, Muskel aufbauen und seine Leistung im Gym irgendwie steigern möchte.
Und irgendwie hält sich noch so der Mythos, solange ich meine Kalorien tracke, passt das Bier da rein und dann ist alles cool. Und ja, das ist irgendwie nicht so. Viele denken halt, Alkohol hat halt ein paar Kalorien, das ist halt halb so wild. Aber das Problem ist halt nicht die Kalorie an sich, sondern das, was Alkohol mit deinem Stoffwechsel macht. Klar, da sind auch Kalorien drin und wie Schokolade oder Chips kannst du die einberechnen und dann hast du die Kalorien irgendwie unter Kontrolle. Aber wenn wir jetzt aus biochemischer Sicht gucken, sobald du Alkohol trinkst, dann baut der Körper daraus Acetaldehyd. Das hatte ich eben beim Schreiben schon mich gefragt. Acetaldehyd? Aldehyd ist es doch auf jeden Fall. Also es ist ein Zellgift. Ja. Bleiben wir dabei, es ist einfach ein Zellgift. Ganz egal, wo das Aldehyd herkommt. Und für deine Leber an sich hat halt Überleben einfach oberste Priorität. Also deinen Körper einfach am Überleben zu halten. Und dementsprechend stoppt der Körper sofort alle Prozesse, die nicht nötig sind, um dieses Gift abzubauen. Und Prozesse, die halt eben nicht nötig sind, sind unter anderem die komplette Fettverbrennung, also das sogenannte Beta-Oxidation. Und die wird für, und jetzt kommt der spannende Teil, die wird nicht nur für ein paar Minuten lahmgelegt, sondern für 48 bis 72 Stunden fast vollständig lahmgelegt.
Ja, guck mal, wenn wir jetzt am Samstag was trinken, dann haben wir uns doch schon bis Mittwoch gerettet quasi.
Ja, und wenn dann vielleicht Dienstag oder Mittwoch wegen Bergfest ein kleines Bierchen oder ein paar Wein noch nach dem Feierabend drin sind, ja, dann verlängern wir das quasi wieder bis zum Wochenende. Also diese 72 Stunden, finde ich, die sollte man, klar, vielleicht muss es nicht 72 Stunden sein, aber gehen wir immer mal vom Schlimmsten aus, was dabei ist. Ne? Jeder Körper ist ja ein bisschen anders. Manche verarbeiten das schneller, manche verarbeiten das langsamer. Das weißt du ja nicht so genau, wie schnell dein Körper das verarbeitet. Gehen wir also davon aus, dein Körper verarbeitet es eben nicht so schnell. Das heißt, du kannst dadurch dafür sorgen, mit 2x Alkohol pro Woche, dass die ganze Woche über dein Fettabbau gestoppt wird. Obwohl du vielleicht die ganze Zeit ganz gut isst.
Ja, und jetzt denk mal halt so an den klassischen Döner nach dem Club irgendwie, ne? Was du dir dann da vielleicht noch über alle Maßen irgendwie reingezogen hast. Das sind alles halt Sachen, die der Körper dann halt eben nicht verbrennt. Und das speichert er dann halt dementsprechend schnurstracks im Fettgewebe ab. Und du blockierst dir halt dann dementsprechend mit diesen alkoholreichen Partyabenden also die Fettverbrennung für die restliche halbe Woche, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, die Dosis macht irgendwo das Gift. Aber nee, das ist von Anfang an Zellgift. Das muss man sich erstmal klar machen. Also mit jedem Schluck vergiftet man sich im Prinzip. Klar, man kann ein bisschen resistent sein. Also dieses Märchen, ein Glas Wein ist ganz gesund, wegen den ganzen Polyphenolen und sowas, was da drin ist.
So man soll doch angeblich länger leben, hieß es doch eine Zeit lang, ne?
Ja.
Für die genau. Herzgesundheit soll das so gut sein.
Ja, genau. Und dann wird das halt immer noch auf gewisse Regionen geschoben, ne? So den mediterranen Raum, die sich ganz gerne mal ein Glas Wein dazu gönnen und so. Und ja, es ist halt ein Datenpunkt, ne? So, ja, die trinken halt auch Wein, aber die sind halt auch vielleicht ein bisschen mehr in Bewegung, stressen sich vielleicht ein bisschen weniger, die essen vielleicht in der Summe ein bisschen gesünder und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen schwierig, denn neuere und riesige Genanalysen zeigen wirklich unmissverständlich die optimale Alkoholmenge für den Muskelaufbau und die Gesundheit ist exakt null. Ja. Zero. Ja. Das heißt wirklich gar nichts. Und, das sorgt halt nicht nur dafür, dass du halt Fett speicherst, also der Alkohol, ne, sondern halt eben auch, dass du halt keine Muskeln aufbaust. Und zwar selbst dann, wenn du genug Proteine zu dir nimmst.
Jetzt kann man aber sagen, man hat ja schon mal Menschen gesehen, die Muskeln haben, die aber auch Alkohol trinken. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht gleich null. Ne? Also es geht ja schon. Aber die Frage wäre, was wäre denn möglich, wenn du keinen Alkohol trinken würdest.
Wie mit so vielen Sachen, ne? Was wäre, wo könnte ich denn sein, wenn, ...
Ja, ich habe eine Studie gefunden, die so ein bisschen genau da reinspielt. Da haben Forscher trainierten Sportlern nach einem harten Workout entweder Protein und Alkohol oder Kohlenhydrate und Alkohol gegeben. Also quasi diese drei verschiedenen Varianten. Und das Ergebnis dabei ist, das heißt, obwohl die Sportler alle im Prinzip vorbildliche Eiweiß bekommen haben, hat der gleichzeitige Alkoholkonsum die Muskelproteinsynthese um 24-37% in den Keller gebracht.
Drittel bis ein Viertel Prozent holst du da weniger im Endeffekt aus deinem Training raus.
Überleg dir das mal.
Hättest du deine Stunde Training, hättest du noch 45 Minuten einfach einkürzen können.
Ja.
Hättest du einfach die Viertelstunde jetzt einfach sparen können, so ungefähr zeitlich betrachtet. Ne? Ich meine, dass du nicht das unbedingt in der Viertelstunde mehr oder weniger rausholen können, aber damit man sich das mal klar macht. Und wenn du dir überlegst, gerade so im Mannschaftssport, wie viele dann nach dem Training sich da noch so ein lecker Bierchen gönnen. Ne?
Ja.
Und jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo wir das aufgenommen, läuft ja auch noch Fußball. Und du weißt, wenn Fußball läuft, läuft immer Fußball. Und das ist ja auch ganz gerne mal mit erhöhtem Konsum irgendwie verknüpft. Dann war jetzt hier noch Kirmes. Da trinkt ja selbst der seltenste Gelegenheit-Trinker sich doch ganz gerne mal die schrägste Kirmes der Welt hoch. Und das bedeutet halt, dass du halt da echt mit ein paar Defiziten in den nächsten Tagen bestückt sein wirst. Ne? Weil also zum einen, selbst wenn du dir sagst, ey komm, Freitag nochmal auf Pump, ne? Damit das gleich auf der Kirmes gut aussieht, du holst ja erstmal ein Drittel weniger raus und dann bist du möglicherweise in den nächsten 72 Stunden da auch noch von betroffen und eingeschränkt. Das ist einfach enorm. Und also überleg dir das mal, ne? Selbst wenn du halt an deinem Trainingstag genug Eiweiß zu dir nimmst und danach halt eben dir ordentlich einen genehmigst, radierst du halt einfach einen riesigen Teil von diesem Trainingsreiz halt einfach weg. Und
das finde ich krass.
Ja, und ja, du hast dich damit nicht halt nur umsonst halt im Gym, wie gesagt, halt abgerackert, sondern halt der Körper schaltet halt eben aufgrund des Erhaltungstriebs, sage ich jetzt einfach mal, die biologischen Signale für den Muskelaufbau einfach ab, weil er halt einfach damit Zeit verbringt, halt das Zellgift da wieder aus dem Körper zu spielen. Und das finde ich halt extrem spannend, ne? Also dass dieser ganze Muskelaufbau und Fettabbau halt extrem doll von Hormonen gesteuert wird und dass Alkohol halt eben genau mit diesen Hormonen halt was macht.
Da habe ich auch überraschenderweise eine passende Studie zu gefunden, dass wenn du 3 bis 4 Bier trinkst, das zirkulierende Testosteron bei Männern, die haben deutlich mehr Testosteron als Frauen, innerhalb von Stunden um 7 bis 14% sinkt. Und gleichzeitig schießt das Stresshormon Cortisol massiv nach oben. Und Testosteron ist halt einfach eins der wichtigsten Hormone für Muskelaufbau und auch für Regeneration. Und Cortisol macht halt genau das Gegenteil, ist also der Gegenspieler. Es baut also Muskulatur ab. Und damit passiert ja eigentlich das, was du nicht möchtest. Du stoppst die Muskelreparatur und den Muskelaufbau, die Regeneration, und sorgst gleichzeitig dafür, dass du erhöhst, dass mehr Muskeln abgebaut werden, obwohl du ja eigentlich gerade durch dein Training dafür gesorgt hast, dass mehr Muskulatur kommt. Also du sabotierst dich irgendwie selbst.
So, mein Gedanke jetzt gerade war noch so ein kleines bisschen, vielleicht aber eine gute Idee, vorher noch zum Training zu gehen, weil dann baust du nicht noch mehr ab. Also, okay, weißt du, du setzt ja halt mit durch den Trainingsreiz deine Baseline ticken höher und wirtschaftest von dort aus runter.
Ja, gut.
Aber es ist total krass. Also ich hatte jetzt gestern hier noch ein Gespräch halt eben über genau das Thema und dass, also ich zumindest in meiner Wahrnehmung das Gefühl habe, dass es so über die Zeit hinweg irgendwie sich immer mehr in zwei so Lager aufgeteilt hat. Die einen, die halt einfach so weiter trinken wie halt sonst auch, sag ich mal. Also wie damals. So aus Schulzeiten, Unizeiten irgendwo noch. Und die anderen eigentlich gar nicht mehr.
Okay.
Also das ist irgendwie so meine Wahrnehmung irgendwo. Wie ist das bei dir?
Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich treffe immer mal wieder Leute, die trinken viel und Leute, die trinken wenig.
Ja. Aber hast du denn das Gefühl, dass wenn du jetzt, du trinkst ja eigentlich auch gar nicht Alkohol.
Ich trinke gar nicht.
Also dir fällt das, würde ich sagen, nicht unbedingt schwer, aber du wirst doch schon immer wieder damit dann auch konfrontiert, oder? Gerade wenn du da in neuen Gruppen irgendwo unterwegs bist, oder?
Ja, extrem. Also als ich nach Spanien gekommen bin, war das auch extrem, dass ich ganz oft angeguckt worden bin nach dem Motto, ja, aber wie kann man denn hier in Spanien Alkohol entgehen? Das ist doch unmöglich. Und ich gedacht habe, du, also ich kenne da ein gutes Wort, das heißt nein, und damit klappt das eigentlich ganz gut.
Das ist ja der Wahnsinn. Kannst du den Trick nochmal sagen?
Und die waren teilweise einfach so total, ja, konsterniert, so nach dem Motto, ja, aber wie soll das denn gehen, wenn man doch hier dann nachmittags irgendwo auf einer in den Bars oder in den Terrassen drin sitzt und draußen, dann trinkt man doch dann ein Weinchen dazu und so. Ja, ich trinke halt ein Wässerchen, ist auch okay.
Ja.
Also für mich macht das keinen Unterschied, ich ziehe da jetzt nicht so viel Genuss oder irgendwas raus, dass ich sagen muss, ich muss halt dieses Weinchen unbedingt haben. Aber es scheint für viele ja schwer vorzustellbar sein, dass das so ist, dass man das nicht braucht.
Was mir jetzt gerade auffällt, ist, wie schön wir beide ganz automatisch die Verniedlichungsform des Getränks nutzen.
Ja, weil das die Leute Weinchen, das auch ganz viel machen.
Das
also
Bierchen.
So wird oft mit mir gesprochen, ja, ach komm, ein Weinchen geht doch wohl.
Ich denke gerade, weil du halt im Intro sagtest, es geht hier nicht um LSD und Kokain, so, ach, das Kokainchen.
Ja.
Oh. Hat auch keine Kalorien übrigens. Und wenn es gut läuft, hast du danach auch für einen Moment gar keinen Hunger. Dann nimmst du ab sogar noch durch.
Aber ich finde das spannend. Also wenn man da so ein bisschen guckt, wie viel manche auch trinken und dann auch wie oft. Also dass es dann jetzt auch nicht nur ist, ja, am Wochenende, wenn wir halt mal weggehen, dann trinke ich mal was. Sondern dann ist es halt ganz oft, fast jedes Mal, wenn man essen geht, jedes Mal, wenn man draußen irgendwo sitzt.
Ja, wenn es irgendwie so ein bisschen gesellig sein kann oder wenn es halt die Umgebung, also beziehungsweise das Setting halt so ein bisschen hergibt oder weil auch einfach nur Dienstag ist oder weil ich mir das jetzt verdient habe, nach so einem stressigen Arbeitstag erstmal so ein schönes kaltes Bierchen trinken. Ne? Also es ist schon irgendwie krass, wie doll das doch dann irgendwie verwurzelt ist.
Ja.
Und Ich meine, wir haben das jetzt so ein bisschen angerissen, vor allem im Hinsicht auf Fettabbau, Muskelaufbau und so, was das Thema Alkoholkonsum angeht, aber was das für einen massiven negativen Einfluss auf einen hat, beziehungsweise auf die Gesundheit, also Stichwort Brustkrebsrisiko, bei beiden Geschlechtern, aber bei Frauen halt umso mehr, wie dramatisch das schon mit dem ersten Schluck Alkohol im Prinzip in die Höhe schießt, das ist so wahnsinnig.
Ja, unglaublich, ne?
Also, ja.
Gerade deswegen, weil du da jetzt gerade kurz stockst.
Ich stock gerade so ein bisschen, weil ich hatte in meinem Kopf, ich erkläre das eben kurz in den Kontext, okay. Ich hatte nämlich jetzt vor kurzem nochmal diese Studie gesehen, die mal irgendwann erhoben wurde und die für eine relativ lange Zeit relativ klein gehalten wurde, beziehungsweise nicht großartig versucht wurde, darüber zu referieren, war halt, es ging um das sogenannte Schadenspotenzial von Drogen. Und das wurde dann gerankt. Und die haben dann von Alkohol über Heroin, Crack, Methamphetamine, Mephedron, Ecstasy, Pilze und so weiter und so fort, haben die alles im Prinzip verglichen. Und bei dem Schadenspotenzial geht es nicht nur um die eigene Schädlichkeit, also die körperlichen Auswirkungen, sondern es geht halt im Prinzip auch um die sozialen Auswirkungen, um die Auswirkungen um meine Peripherie. Das heißt also, bin nicht nur ich selber betroffen, sondern beeinflusse ich damit auch noch andere und mein Umfeld möglicherweise negativ. Und Alkohol unangefochten auf Platz 1 mit 72 von 100 maximal möglichen Punkten, auf Platz 2 Heroin mit 55.
Wahnsinn.
Also dieser Sprung zwischen Heroin, wo wir direkt die Leute mit dem Kabelkanal oder hier mit dem Gummiband umarmen und einer Spritze irgendwo wegsediert in der Ecke am Bahnhof wählen, nochmal 17 Punkte mehr drüber ist halt Alkohol.
Ja, das ist schon krass.
Und das finde ich halt total krass. Ich meine, ich habe, Disclaimer, ich habe die Studie, ich habe da nur diese Grafik vor Augen. Und so grob umrissen, was da halt analysiert wurde. Ich weiß jetzt nicht, was da alles genau wie analysiert wurde, ne? Also ob es zum Beispiel auch über die Zugänglichkeit von dieser Substanz halt irgendwo geht, weil Alkohol kannst du ja dementsprechend 24/7 kaufen. Mhm. Aber wenn du dir das halt anguckst, gut, Heroin kannst du auch 24/7 kaufen, du musst nur wissen, wo. Aber auf Platz 6 ist Tabak, ne? Und Tabak Platz 26, mit 26 Punkten. Das ist halt krass, dass es halt Alkohol dreimal so doll ist wie Tabak, wo du halt de facto eine Straße atmest.
Ja.
Ne, also das finde ich halt echt krass, die Auswirkung halt irgendwo davon.
Ja.
Also.
Und ich finde, deswegen fand ich das Thema halt einfach so interessant und so spannend, weil es ja noch so eine im Prinzip ganz normale Substanz ist. Ne? Du bekommst sie überall, sie wird überall beworben, wie du gerade gesagt hast. Sie ist halt einfach sehr einfach zugänglich und es wird auch total verharmlost.
Ist kulturell halt integriert, ne?
Genau,
also Wasser zu Wein machen, Oktoberfest, jegliche Firmenfeier.
Genau.
Ne?
Und dass es schlecht für die Leber ist und sowas, das sind ja Sachen und Effekte, die sind ja schon lange, lange, lange bekannt. Jetzt erst ja vor kurzem sind ja immer mehr Studien rausgekommen und veröffentlicht worden, was das alles noch für Effekte hat, von das, was du gerade gesagt hast mit dem Brustkrebsrisiko. Aber
ich hatte dir doch mal irgendwie so ein Mehrteil an Podcast geschickt, erinnerst du dich dran?
Ja.
Wie die Alkoholindustrie da oder Lobby sich mit allem, was sie hatte und unendlich vielen Schriftsätzen an die jeweiligen Politiker im EU-Parlament, die zugemüllt hat damit.
Ja.
Damit das nicht in irgendeiner Art und Weise bearbeitet wird, das Thema.
Ja, ja und erfolgreich, ne? Es hat immer noch geklappt. Das heißt eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weiß wahrscheinlich jeder mittlerweile, dass Alkohol nicht gesund ist. Was es genau für Effekte hat, da würde ich jetzt nochmal sagen, okay, das ist vielleicht einfach noch nicht bei jedem 100% angekommen. Aber es scheint einfach trotzdem ja dem Großteil wirklich egal zu sein, dass das so ist, dass das so einen großen Effekt hat. Und deswegen fand ich das halt so spannend, mal zu gucken, weil viele Leute ja schon drauf gucken, nehme ich ab, kriege ich Muskulatur, bin ich gesund, wie sieht mein Körper aus und so, was dementsprechend dann Alkohol genau darauf für einen Effekt hat. Weil wenn es einem anscheinend wirklich egal ist, was es für gesundheitliche Effekte hat und auch soziale Effekte, vielleicht geht es aber sonst dann einfach um Optik.
Ja. Ja. Ja, also fand ich irgendwie krass.
Ja.
Finde ich irgendwie super, super krasses spannendes Thema.
Ja,
Die Studie, die ich gerade, das Schaubild, was ich da gesehen hatte, das ist aus dem Jahr 2007.
Das ist eigentlich auch schon alt, ne?
Ja, ja. Die mit von Nutt heißt der Typ, der das gemacht hat, Professor David Nutt. Der hat das zusammen mit anderen Drogen- und Suchtbeauftragten der Europäischen Beobachtungsstelle erhoben. Und auf Grundlage von 9 Kriterien zur Gefährdung des einzelnen Konsumenten und 7 Kriterien im Zusammenhang mit Gefährdung anderer erstellt. Mhm. Ja, und dabei kam dies dann raus.
Ja, spannend.
Ja, finde ich schon irgendwie ganz, ganz interesting. So, wo sind wir da? Die zweite Substanz, die wir hier damit aufnehmen wollen, ist das Thema Cannabis.
Auf welchem Platz war das von der Studie da?
Was schätzt du? Also es waren jetzt auf dem Schaubild, was ich habe, gibt es 20 Plätze. Auf Platz 1 ist Alkohol. Und du darfst einmal kurz tippen, was du meinst, was auf den berühmt-berüchtigten Drogensachen auf Platz 20 sein könnte. Also am wenigsten schädlich. Doll.
Boah, ich weiß jetzt nicht.
Ist ein Naturprodukt auch. Ich helfe dir mal.
Auch ein Naturprodukt.
Mhm.
Kautabak.
Nee, Tabak war auf Platz 6.
Ach so, Platz 6. Wir ja.
Also ich weiß nicht, ob die da nochmal differenziert haben, aber ich glaube nicht.
Ja, okay. Boah, keine Ahnung. Was ist es?
Pilze.
Pilze, okay.
Pilze haben Schadenspotenzial in Gesamtpunkten von 5.
Okay.
Alkohol von 72. Ich möchte das nochmal kurz hervorheben.
Wahnsinn. Und Cannabis?
Cannabis liegt auf Platz 8 tatsächlich mit 20.
Okay.
Ja. Das heißt also, wir können deutlich mehr Pilze. Das Wort kann ich nicht aussprechen, deswegen lasse ich das. LSD, Ecstasy, Cut, was auch immer Cut sein mag, Butan, Mephedron, Methadon, Ketamin.
Ja, das soll jetzt hier keine Empfehlung sein, was man stattdessen nehmen soll. Wir sollten vielleicht die Studie erstmal zu Ende lesen, bevor jetzt irgendwelche Empfehlungen ausgesprochen werden.
Das sind keine Empfehlungen. Nein, ich lese hier eigentlich nur einen Graphen vor, den ich, wie ich das ja gerade schon erklärt habe, auch nur oberflächlich betrachtet habe. Aber ich bin mehrfach über diese Studie gestolpert und fand es halt ganz witzig, dass halt eben die für uns in unserer Hemisphäre allgemein akzeptierten Sachen, Alkohol und Tabak, sind aus meiner Perspektive die dollsten und gesellschaftlich akzeptiertesten, erstmal nachgewiesenermaßen schädlichen Sachen, die die Leute aber fröhlich heiter auch gerne in Kombination und damit im Prinzip eine Polytoxik ja irgendwo induzieren, zu sich führen. Und da haben wir halt Platz 1 und Platz 6 mit Alkohol und Tabak.
Ja. Und wenn wir jetzt von Cannabis reden, dann ist das jetzt nicht nur was irgendwie für Teenies auf dem Schulhof oder sowas, sondern gerade auch in der Altersklasse zwischen 30 und 55 reden wir in Deutschland von weit über 2 Millionen Menschen, die das regelmäßig konsumieren. Und dabei geht es jetzt dann eben nicht unbedingt drum, sich hier am Wochenende irgendwie wegzubeamen, sondern seit Cannabis halt teillegalisiert wurde, wird das ganz oft so als vermeintliches Tool für Gesundheit genutzt.
Also ja, ist ja eine Droge, ne? Getrocknetes Pflanzenmaterial, was dann verarbeitet wird.
Ja, ja, ja. Aber so zum Thema runterkommen, ne? Also nach einem stressigen Arbeitstag als Einschlafhilfe oder halt um den Körper nach dem Training zu entspannen. Also quasi für Recovery.
Ja, finde ich ja super. Also das ist ja quasi homöopathisch sozusagen. Ne? Pflanzlich auch, muss ja gut sein. Wie gesagt, ist halt erstmal nur eine Pflanze, die kommt aus der Natur und alles, was daher kommt, kann ja auch vornehmlich erstmal ganz gut sein.
Logische Herleitungskette.
Muss nicht. Wie bitte?
Logische Herleitungskette.
Logische Herleitungskette, ich meine klar. Wenn wir jetzt an einem Pfeilgiftfrosch lecken, dann ist das vielleicht nicht ganz so gesund, auch wenn das ein Naturprodukt ist. Das sollte man vielleicht kontextbasiert immer nochmal so ein bisschen hinterfragen. Aber man sollte so ein bisschen im Hinterkopf haben, was möglicherweise passiert, wenn wir Cannabis denn konsumieren. Und jeder, der halt Fett verlieren möchte und regelmäßig unseren Podcast hört, der weiß ja, dass ein Kaloriendefizit schon essentiell dafür ist, um Körperfett loszuwerden. Und hier kann es halt sein, dass THC brutal dazwischen grätscht. Das heißt, wenn wir jetzt uns Cannabis angucken, haben wir ja theoretisch zwei große Gruppen. Erstmal, das einmal ist THC, das andere ist CBD. Und aus biochemischer Sicht passiert da Folgendes. THC dockt im Gehirn an die sogenannten CB1-Rezeptoren an. Und das führt dazu, dass im Hypothalamus, das heißt also der Steuerzentrale für unser unser Hungergefühl sozusagen. Das Hormon Ghrelin, da haben wir auch schon sehr oft drüber gesprochen, ausschüttet. Und Ghrelin signalisiert dem Körper halt eben eine akute, vermeintlich lebensbedrohliche Hungersnot. Selbst wenn man gerade ein ziemlich großes, leckeres, erfüllendes Abendessen irgendwo hatte. Und das kann dann dementsprechend darin ausarten, dass man eine dieser berühmt-berüchtigten Munchies, also Fressattacken, irgendwie bekommt. Und je nachdem der mögliche Kontrollverlust halt dafür sorgt, dass man im Halbschlaf irgendwie den Kühlschrank plündert. Und damit möglicherweise das mühsam erarbeitete Kaloriendefizit, was man sich vielleicht über die letzten paar Tage erarbeitet hat, relativ zügig irgendwie pulverisiert sozusagen.
Man muss dementsprechend aber sagen, also THC an sich macht ja erstmal nicht dick, ne? Ja. Es ist halt nur der Effekt davon, das, was sein könnte, ne? Wenn du dann Hunger bekommst und dann isst. Aber wenn du jetzt sagst, erstmal du konsumierst THC, dann macht das erstmal nichts am Kalorienverbrauch. Ja.
Also bei manchen Sachen, wenn man das so liest irgendwie, da möchte man ja doch an der einen oder anderen Stelle irgendwie einhaken, wenn man da irgendwie andere Erfahrungen gemacht hat. So einen großen Hungerhieper hatte ich da nicht.
Okay. Ja gut, aber das ist halt einfach ein Side-Effekt, der so halt sein kann, ne?
Ja, ja, genau. Nee, aber einfach nur, also quasi jeder mag da irgendwo seine andere eigenen Erfahrungen irgendwie gemacht haben, aber ja, subjektiv würde ich jetzt an dieser Stelle sozusagen sagen, dass das halt ein kann, kein ist so sozusagen ist.
Ja.
Also das möglicherweise dockt das da an, möglicherweise wird das auch ausgeschüttet, aber richtig eskaliert bin ich da nicht.
Ja.
Und was aber, weil du es gesagt hast, Thema Recovery, da ja auch irgendwo so ein bisschen mit einhergeht, ist halt das offensichtlich das große Thema Schlaf. Und da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass Hunger auch entsteht, wenn man halt nicht gut schläft.
Ja.
Das heißt ja, Zahlen zeigen ja, dass viele das auch einfach nutzen, um sich halt irgendwo zu entspannen, um dann möglicherweise besser einschlafen oder auch durchschlafen zu können. Und da ist es halt so, ja, THC verkürzt die Einschlafzeit, aber genau wie Alkohol zerstört es die sogenannte Schlafarchitektur. Das heißt also, Studien zeigen da relativ unmissverständlich, dass THC den REM-Schlaf, also die Traumschlafphase, massiv unterdrückt und den Tiefschlaf gegebenenfalls fragmentiert. Und der REM-Schlaf ist die Phase, in der unser Nervensystem regeneriert und der Stress im Endeffekt ja abgebaut wird und unser Gehirn dementsprechend die Akkus für den nächsten Tag auch irgendwo wieder aufladen kann. Das heißt also, das wird ja auch im Prinzip, ich sag mal ganz einfach ausgedrückt, ausgepresst. Und dann dementsprechend dann so vorbereitet, dass unser Hirn wortwörtlich die Flüssigkeit da wird so ein bisschen der Druck reduziert und da, dass wir dann am nächsten Tag ja die Möglichkeit haben, das wieder auffüllen zu lassen und dann wieder quirlig durch die Welt zu springen.
Aber trotzdem ist es halt so, wer halt regelmäßig mit THC im Blut schläft, der ist vielleicht nicht völlig ausgenockt irgendwie am nächsten Morgen, weil er nie so beschissen geschlafen hat, aber biologisch ist er halt nicht richtig erholt. Das Nervensystem, das kann halt erschöpft bleiben. Einfach weil wir ja nicht durch diese Erholungsschlafphase gekommen sind. Die Cortisolwerte, die steigen am nächsten Tag nachweislich, also das Stresshormon. Und das sorgt auch wieder dafür, dass sowas wie Kraftwerte im nächsten Training einfach sinken können. Weil Stress hoch, dementsprechend Leistung am nächsten Tag runter, Nervensystem konnte sich nicht erholen. Wir sind einfach nicht on point und können alles das geben, was wir vielleicht hätten geben können, wenn wir uns gut erholt hätten.
Was ich mich da immer schon mal so ein bisschen gefragt habe, ist, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben da jemanden, der schläft einfach richtig beschissen und der probiert dann THC, CBD, wie auch immer aus und schläft dann. Jetzt ist natürlich aufgrund der Basis der Argumentation, die wir halt gerade geführt haben, halt so, ja, das ist nicht gut, wenn du damit halt schläfst, ne, weil du erholst dich biologisch nicht so gut.
Ja.
Aber wenn da die andere Option wäre, schläft halt gar nicht oder noch beschissener, ist natürlich irgendwo die Frage, die ich mir da halt schon mal irgendwo gestellt habe, ist das halt das geringere Übel?
Könnte man jetzt so sehen. Ich würde da, glaube ich, immer wieder eher sagen, wenn ich dir jetzt jeden Abend ein Anästhetikum spritzen würde, der Person würde die auch schlafen. Das ist dann, kann man auch nicht sagen, ist vielleicht das kleinere Übel. Da ist ja eher die Frage, warum ist das erste Problem überhaupt so schlimm und kriegt man das nicht irgendwie anders gelöst? Ne? Also,
naja, klar, sicherlich sollte man da vom Grundsatz her immer auf die Hintergründe und die Ursache irgendwo, Ursachenforschung halt irgendwo gehen. Ne? Also nicht einfach nur ein Pflaster drüber kleben. Aber habe ich mich halt einfach schon ein paar Mal echt gefragt. Also, in so einer Situation, und sei es auch nur so eine Akutsituation, ich meine, du hast ja auch schon die eine oder andere beschissene Nacht irgendwo hinter dir und weißt, wie gerädert du dich fühlst, und wenn du halt weißt, okay, gut, das wäre jetzt die dritte Nacht in Folge, wo es mir halt so geht, also aus meiner Perspektive kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, wenn du da halt ein relativ einfaches, legales Tool irgendwo hast, was dich dann da niederlegt, ob man dann da nicht das dann wirklich als schlimmere, also das geringere Übel irgendwo einstufen kann.
Möglich. Ist halt immer, finde ich, dann wieder eine Frage von, wie lange macht man das? Ist das halt nur so eine Ausnahmesache? Ist das eine Sache von, das mache ich halt dann Monate, Wochen oder wie auch immer, weil das dann auch so eine Gewohnheit geworden ist? Oder, ne, also immer mit dem Hintergedanken, dass selbst wenn das eine Ersatzhandlung ist, weil das andere auch schon beschissen ist, ist selbst diese Ersatzhandlung etwas, was mir eigentlich nicht gut tut.
Ja.
Klar kann man jetzt sagen, das andere wäre jetzt noch schlimmer, klar, aber dann würde ich erstmal sagen, also dieser Grundzustand ist ja dann schon irgendwie nicht.
Der Grundzustand ist ja schon eher kacke.
Genau, also
ja, da gebe ich dir.
Würde ich schon mal am
ja, ist ja so.
Muss, einfach arbeiten wollen. Muss,
ja, auf jeden Fall. Aber finde ich halt schon irgendwie spannend. Und was halt, glaube ich, super schwierig ist irgendwo in so einer Situation oder allgemein, was solche Wirkstoffe irgendwo angeht, ist, man guckt doch sehr eng auf das Problem und umreißt im Zweifel gar nicht die möglichen Auswirkungen, die das halt sonst irgendwo haben kann. Ne? Weil was halt irgendwo ein Thema ist, ist, dass das halt vielleicht dich irgendwo einschlafen lässt, den Schlaf aber vielleicht auf anderer Seite fragmentiert und so weiter und so fort und vielleicht das Hungerhormon so ein bisschen ausschüttet, was natürlich für so eine anabole Phase vielleicht auch nicht so das Allerschlechteste ist, wenn du jetzt ganz viel Gains irgendwo mitnehmen willst und nur einfach mehr fressen willst sozusagen, und das hilft dir halt von innen heraus sozusagen. Aber ich sag mal so, dass das klassische Bild von einem, ich sag das jetzt mal bewusst polemisch, Hardcore-Kiffer, ist ja schon eher so, dass der durchaus auch in anderen Bereichen in seinem Leben eher mit der Couch 1 geworden ist. Mhm. Das heißt also nicht mehr so wirklich antriebsstark. Ne? Also das ist, finde ich, so, wenn du halt immer in so ein Extrembild irgendwie gehst, ne, du hast halt so einen klassischen Säufer im Kopf, du hast halt so einen klassischen Käfer im Kopf, das ist, oder das, was ich gerade als Bild mit dem Heroin gezeichnet habe, du hast halt dann direkt so ein Extrembild irgendwo im Kopf.
Klar.
Und es ist aber tatsächlich so, dass es Studien halt darüber gibt, die mittels Scan halt gezeigt haben, dass halt regelmäßiger Konsum von Cannabis die Dopamin-Synthese-Kapazität, die körpereigene, drosselt. Das heißt also, das Belohnungszentrum, beziehungsweise der Botenstoff für Belohnung sozusagen, das wird halt irgendwo gedrosselt. Und das Dopamin ist halt im Prinzip unser biologischer Treibstoff für Antrieb, Disziplin und möglicherweise auch die notwendige Aggressivität im Alltag oder halt hier am Eisen, hier in der Box im Gym. Und wenn jetzt aber die Dopaminproduktion irgendwo chronisch gedeckelt ist, dann verliert man halt möglicherweise schleichend irgendwo so ein bisschen den Fokus. Das heißt also, wenn man halt irgendwo gemütlicher wird, geht man möglicherweise nicht mehr so sehr an die echten Belastungsgrenzen und kann dadurch dann im Endeffekt dann auch dahin kommen, dass man halt eben vom Fortschritt her irgendwo stagniert oder es vielleicht dann sogar irgendwann ganz sein lässt.
Und das sind ja Sachen, die merkst du ja nicht so selbst. Also du merkst ja nicht
plötzlich. Ein schleichender Prozess über eine Zeit X, ne?
Genau, du sagst ja nicht, denkst ja nicht plötzlich oder bemerkst plötzlich, ah ja, ich werde jetzt ein bisschen gemütlicher. Ah nee, an meine Belastungsgrenze, oh nee, deshalb möchte ich da heute nicht dran gehen. Das wirst du ja nicht merken, sondern du wirst deine Belastungsgrenze ja auf einmal wahrscheinlich anders wahrnehmen. Also vielleicht viel näher als vorher, einfach weil du so ein bisschen gemütlicher bist. Das heißt, deine Grenze ist nicht mehr so weit weggerückt wie vorher, wo du wusstest, du kannst noch ein ganzes Stück weiterlaufen, sondern durch deine bisschen Gemütlichkeit ist sie ein bisschen näher rangerückt und dadurch hörst du auch halt einfach eher auf.
Ja, oder aber selbst wenn du das irgendwo erkennst, ist ja dann die Frage, ob du in der Lage bist, den Rückschluss zu ziehen zu, möglicherweise kommt das von meinem erheblich zugenommenen Cannabiskonsum.
Ja.
Möglich ist es, ne?
Ja. Und jetzt muss man einmal ein bisschen unterscheiden, zwischen CBD und THC. Das hattest du gerade schon mal einmal kurz erwähnt. Und genau. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, vor ein paar Jahren, dass diese ganzen CBD-Läden irgendwie aus dem Boden geschossen sind an jeglicher Stelle mit irgendwelchen Ölen und Seifen und Tropfen und was nicht alles. Und es ist bei allem irgendwie helfen soll und du das irgendwo hinreiben sollst und alles ist irgendwie besser. Und jetzt einmal kurz, damit wir es so ein bisschen geteilt bekommen, was ist. Also CBD wirkt nachweislich leicht entzündungshemmend und macht erstmal so an sich nicht high. THC ist der psychoaktive Stoff und genau der macht eventuell dann Probleme beim Training, weil der die Dopaminausschüttung deckelt und so weiter, alles das, was wir gerade quasi besprochen haben. Es gibt jetzt Studien, die ziehen einen klaren Vorteil für die Muskelheilung hervor. Also im Prinzip können die sehen, dass das Kiffen an sich den Muskelkater möglicherweise sogar ein bisschen betäubt. Es repariert aber keine Mikrorisse im Gewebe. Bedeutet, dadurch, dass du vielleicht THC zu dir nimmst, du kiffst, du wie auch immer, konsumierst diese Substanz, um nochmal bei der Substanz zu bleiben. Und dadurch wirst du nicht nur an sich ein bisschen gemütlicher, sondern auch dein Schmerzempfinden wird etwas geringer. Also du merkst, es wird einfach alles ein bisschen
gedämpfter. Also ich höre da Trainingsvorteile.
Wird ein bisschen gedämpfter. Bedeutet dementsprechend auch, wenn Mikrorisse in deiner Muskulatur entstehen, was ja ein Muskelkater an sich einfach ist, kriegst du das vielleicht nicht so schnell mit oder empfindest und fühlst das nicht so intensiv, wie du es gefühlt hättest, wenn du die Substanz nicht konsumiert hättest. Das klingt jetzt erstmal halb so wild, weil man sagt, naja, dann kann ich einfach ein bisschen länger durchhalten. Aber länger durchhalten heißt im Zweifel auch wieder, du kriegst halt nicht mit, wo deine körperliche Grenze ist. Im Sinne von deine körperliche Schmerzgrenze, deine Belastungsgrenze, aber auf Verletzungsebene. Also wir sagen jetzt nicht, dass du hier weil wir gerade gesagt haben, du gehst nicht mehr an deine Belastungsgrenze. Die Grenze meine ich jetzt nicht, sondern ich meine die Grenze, dass es halt sein kann, dass du dich verletzt und du das einfach gar nicht mitbekommst, weil du die Symptome auf dem Weg zu der Verletzung hin nicht so sehr mitbekommen hast. Weil alles so ein bisschen gedämpft ist.
Ja, und auch da im Zweifel ja wieder ein multifaktorielles Bild, ne? Also psychischer Stress, der dich vielleicht eher dazu veranleitet, diese Substanzen zu konsumieren, sorgt im Endeffekt für eine schlechtere Wundheilung. Mehr Stress gleich wahrscheinlich schlechterer Schlaf führt zu einer schlechteren Wundheilung. Viel schlechte Wundheilung führt halt im Endeffekt zu einer Akkumulation an Scheiße, die sich dann in einer größeren Verletzung irgendwie darstellen kann. Und das wollen wir halt offensichtlich irgendwo vermeiden. Das heißt also, wenn wir das jetzt mal so grob zusammenfassen, diese Genusssubstanzen irgendwo haben möglicherweise den Effekt, dich psychisch so ein bisschen runterzufahren, treten aber, wenn wir ehrlich sind, deinen sportlichen Fortschritt biochemisch zumindest betrachtet doch ordentlich mit Füßen. Das Ding ist ja, wir sind hier nicht deine Eltern und wir haben ja gesagt, wir zeigen ja nicht mit dem Zeigefinger auf Leute, ne? Tu, was immer du möchtest, aber zumindest hast du jetzt so ein bisschen die Hintergründe und möglicherweise auch so ein bisschen die Studienlage, die Zahlen so ein bisschen im Kopf und überlegst vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ob es wirklich notwendig ist, an jedem Bierstand an der Kirmes anzuhalten oder ob das überhaupt in den Maßen oder überhaupt sein muss. Und ja, zumindest wenn dir deine anderen körperlichen und sportlichen Ziele wichtig genug sind und deine mittel- bis langfristige Gesundheit irgendwo im Vordergrund steht oder stehen sollte.
Ja, jeder ist alt genug, kann seine Entscheidung für sich und seine Gesundheit selbst treffen. Aber ich fand, das waren einfach sehr, sehr spannende Punkte. Und wir waren jetzt im Prinzip bei dem Thema runterholen, also der Downer. Wir haben eine Doppelfolge. Wir haben
runterholen gesagt.
Wir haben eine Doppelfolge. Oh, ja, nee. Doppelfolge aus diesem Thema gemacht. Wir haben eine Doppelfolge aus dem Thema gemacht. Und zwar wechseln wir in der nächsten Folge die Seite. Wir gehen zu den Uppern, zu Koffein und zu Nikotin.
Ja.
Wir freuen uns sehr, wenn du auch dabei bist. Jan freut sich auch riesig.
Ja, das war jetzt hier gerade mein Upper.
Gute Überleistung. Leitung.
Ja, ja. Ah, herrlich. Ja, natürlich nochmal eben kurz voller Disclaimer. Man kann da noch bestimmt noch viel tiefer in die Biochemie und die möglichen Pro und Kontras der Stoffe reingehen und so weiter und so fort. Ne? Mach einfach keine dummen Sachen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Tschö.